NDR 90,3 Podcast. NDR 90,3. Das Hamburger Hafenkonzert.
Herzlich willkommen zur 3195. Sendung, heute mit Neuem aus der Meeresforschung. Mein Name ist Jan Graf. Moin. Grünes Leben in extremen Räumen. Die kleine Kieselalge Melosira arctica wächst sogar bei minus 5 Grad Celsius. Es gibt sie im Eis, in Salzlaken, in Schmelztümpeln. Für Biologen ist sie der Star des arktischen Ozeans und darum haben die Algenforscher der Deutschen Botanischen Gesellschaft die Melosira arctica nun zur Alge des Jahres 2016 gewählt. Leiter des Forschungsprojektes, das sich an diese Auszeichnung anschließt, ist Dr. Klaus Valentin vom Alfred-Wegener-Institut Helmholtz-Zentrum für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Vor dieser Sendung haben wir ihn im wohlverdienten Frankreich-Urlaub erreicht. Die große Leistung des kleinen Organismus, sagt er, die Melosira bindet das Treibhausgas Kohlendioxid, schwindet mit dem ohnehin schon schmelzenden Eis die Alge, könnte dies den Klimawandel zusätzlich beschleunigen.
Ein Großteil der Photosynthese der Erde findet in Meeren statt und wird dort zum größten Teil von Algen wahrgenommen. In den Polargebieten sind das vor allen Dingen kleine einzellige Algen, Kieselalgen, auch Diatomeen genannt. Das heißt, die stehen am Anfang der Nahrungskette, die fixieren den Kohlenstoff mit Hilfe von Sonnenlicht und bilden daraus Biomasse, die dann von den anderen Organismen, von kleinen anderen Larven, von Fischen und am Ende auch von Eisbären gefressen werden. Also ohne Algen kein Leben in den Meeren. Und je wichtiger eine Alge ist, desto wichtiger ist sie halt auch für uns zum Erforschen.
Was die Forscher dabei fasziniert, ist das Überleben der Melosira arctica. Monatelang harrt sie in den Polregionen ohne Sonnenlicht, sprich ohne Photosynthese aus.
Wie sie das genau schafft, wissen wir nicht. Sie wird vermutlich Reservestoffe haben und einfach am Eis hängen und warten, bis es wieder hell wird. Was sie halt auch gut können, ist, wenn es dann hell wird und wenn es auch nur sehr wenig Licht am Anfang ist, dass sie mit diesem wenigen Licht sehr effizient umgehen und dann sehr schnell anfangen zu wachsen.
Doch was passiert, wenn das Eis schmilzt? Klimamodelle sagen für die kommenden 5 Jahrzehnte einen Temperaturanstieg in der Arktis um bis zu 6 Grad Celsius voraus. Erdgeschichtlich in dieser Rasanz ein einmaliger Vorgang. Wie wird die Alge des Jahres das Abtauen verkraften?
Schreckensszenarien wäre natürlich, dass sie verschwindet und dass keine anderen Organismen sie ersetzen. Es ist schwer vorhersehbar. Also ich erwarte nicht, dass die Arktis zur Wüste wird. Aber es ist durchaus möglich, dass die Arktis weniger produktiv sein wird in Zukunft. Und das könnte halt auch an einem Verschwinden oder an weniger werden, zumindest ihrer liegt.
Die Kieselalge Melosira arctica ist frisch gekürte Alge des Jahres. Ein Forscherteam untersucht an ihr nun unter anderem die Folgen des Klimawandels. Dazu sprachen wir mit dem Leiter des Projektes, Dr. Klaus Valentin vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Denn Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und da ist Neues aus der Meeresforschung heute unser Thema. Wir bleiben bei kleinsten Organismen. Japanische Forscher fanden Kunststoff, fressende Bakterien, die in ferner Zukunft helfen könnten, das gigantische Müllproblem in unseren Meeren anzupacken. Ja, darum ging es schon häufig hier bei NDR 90,3. Wir haben unsere Ozeane verseucht mit Plastikabfällen, die nach dem Aufstieg über die Nahrungskette wieder auf unseren eigenen Tellern landen. Müll im Meer. Das Thema ist so fordernd, so drängend, dass auch unser heutiges Hamburger Hafenkonzert zu Neuem aus der Meeresforschung daran nicht vorbeikommt. Bevor wir also über Veterinäre sprechen, die Autoteile und Tüten in Walmägen finden, bevor wir über japanische Forschung zu PET-fressenden Bakterien sprechen, hier also erstmal eine Bestandsaufnahme des Kollegen Thorsten Huhn.
Der Müll in den Meeren hat nach den Worten von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks, SPD, ein unfassbares Ausmaß angenommen.
Wir gehen davon aus, dass wir deutlich über 100 Millionen Tonnen Müll in den Weltmeeren haben. Es wird angenommen bis zu über 140 Millionen, also jedenfalls deutlich über 100 Millionen Tonnen befinden sich in den Weltmeeren und das entspricht 1,5 Güterzüge von der Erde bis zum Mond.
Der größte Müllstrudel der Welt befindet sich im Südpazifik. Er ist so groß wie Zentraleuropa. Die Müllmassen in den Meeren nehmen ständig weiter zu und beeinträchtigen das Ökosystem ganz erheblich. Es handelt sich dabei um eines der größten Umweltprobleme unserer Zeit, sagte Hendricks. Allen Beteiligten sei inzwischen die Dramatik der Situation bewusst.
Es gibt nicht einen oder eine, der oder die für das Problem denn verantwortlich wäre. Natürlich sind wir alle dafür verantwortlich mit unseren Konsumgewohnheiten. Und wir sind natürlich auch alle gefordert.
Deshalb sei ein runder Tisch das richtige Format, um die nationalen und die internationalen Maßnahmen zu koordinieren. Alle relevanten Interessengruppen sollen einbezogen werden. Bund und Länder müssen dafür sorgen, dass die beschlossenen Maßnahmen auch umgesetzt werden. Woher der Müll im Meer kommt, das beschreibt die Präsidentin des Umweltbundesamtes Maria Krautsberger.
Bei den seeseitigen Aktivitäten die Fischerei, es sind aber auch die Aquakulturanlagen und es sind natürlich die Schifffahrt und landseitig sind es vor allem die Freizeit- und Tourismusaktivitäten.
Größte Sorge bereitet der Plastikmüll. Die Müllfunde in Nord- und Ostsee bestehen zu rund 2/3 aus Kunststoffen. Das hat direkte negative Auswirkungen auf die Tierwelt. Krautsberger nennt ein Beispiel.
Helgoland, die größte Basstölpel-Brutkolonie, zeigt, dass dort immerhin 98% der Nester Kunststoffe enthalten. Das ist schon ein dramatisches Ergebnis. Und diese Kunststoffe sind meistens Reste aus Fischereinetzen, mit denen die eben dann ihre Nester bauen.
Die Abbauzeit der Plastikpartikel im Meer beträgt bis zu 600 Jahre. Das Plastik bereitet auch dem niedersächsischen Umweltminister Stefan Wenzel von den Grünen Kopfzerbrechen.
Entscheidend ist aber auch der ganz, ganz kleine, der Mikromüll, der so klein ist, dass er sich sogar möglicherweise in die Körpersubstanz von Fischen oder Muscheln einbauen lässt und dann in der Nahrungskette des Menschen landet.
Wenzel verlangt, wie auch die Chefin des Bundesumweltamtes, einen sorgfältigeren Umgang mit Kunststoffen. Der Gebrauch von Plastiktüten müsse weiter eingeschränkt werden. Die Kosmetikindustrie will ab 2020 auf die Verwendung von Mikroplastik, also kleinsten Kunststoffteilchen, in ihren Produkten verzichten. Letzten Endes sind sehr viele Schritte notwendig, um den Eintrag von Müll in die Meere zu verhindern. Es ist also ein mühsamer Weg.
Und noch mühsamer dürfte es sein, den bereits im Meer befindlichen Müll zu bewältigen. Interessante Berichte dazu kommen aus Japan. Forscher haben dort das Bakterium Ideonella sakaiensis 201-F6 entdeckt, das mit Hilfe von Enzymen den Kunststoff PET zersetzt. Medien tönten schon, das könnte helfen, das Plastikproblem der Menschheit zu lösen. Was daran wirklich ist, klären wir gleich hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Mehr als 100 Millionen Tonnen Plastik schwimmen in den Weltmeeren, Tendenz steigend. Schon 2025 könnten es mehr als 200 Millionen Tonnen sein. Ein gewaltiges Problem, bisher ohne Lösung. Lichtstreif am Horizont. Japanische Forscher haben eine Bakterie entdeckt, die Plastik frisst. Uwe Bornscheuer ist Professor für Biotechnologie und Enzymkatalyse an der Uni Greifswald. Er hat die Entdeckung der japanischen Forscher sehr genau mitverfolgt und in der Zeitschrift Science auch kommentiert. Mein Kollege Jan Wulff hat ihn gefragt, ob das jetzt der Durchbruch bei der Bekämpfung des Mülls in den Weltmeeren ist.
Ja, ein richtiger Durchbruch ist das sicherlich noch nicht, aber es ist wissenschaftlich hochinteressant, dass es überhaupt Bakterien gibt, die in der Lage sind, diesen Kunststoff abzubauen. Das war PET, das kennt jeder, weil die Trinkflaschen, aus denen wir Wasser trinken, bestehen aus diesem Kunststoff. Und dieses Bakterium ist in der Lage, diesen Kunststoff nicht nur in die Bausteine zu zerlegen, sondern auch noch komplett zu verstoffwechseln. Das heißt, dieses Bakterium kann auf diesem Kunststoff wachsen und sich vermehren. Das Problem bei Kunststoffen ist ja, das sind ja Polymere aus vielen Bausteinen zusammengebaut. Und die Kunststoffoberfläche ist ja schwer zugänglich, ist ja an sich sehr glatt, das sieht man ja schon. Und die Enzyme, die letztendlich dafür sorgen müssen, diesen Kunststoff wieder zu zerlegen in die Einzelteile, müssen ja Zugang zu der Polymerfaser bekommen. Das ist noch nicht ganz klar, wie dieses Bakterium das macht, aber die japanischen Forscher haben beobachtet, dass es wohl einen Mechanismus gibt, wie es sich dort an die Kunststoffoberfläche anhaftet.
Dieses Bakterium, ernährt sich das alleine von dem PET?
Ja, das ist eigentlich das Erstaunliche. Dieses Bakterium kann tatsächlich wohl ausschließlich auf PET wachsen. Die haben im Labor einen dünnen Film genommen, wie so ein Tesafilm. Tesafilm besteht nicht aus PET, aber so einen dünnen Film, 0,2 mm dick, haben das Bakterium dazu gegeben und haben dann beobachtet, dass nach 6 Wochen dieser Film nahezu verschwunden ist. Und da war keine andere Nährstoffquelle mit dabei. Das heißt, sie können wirklich auf diesem Kunststoff wachsen.
Ist das jetzt ein Bakterium, was man sozusagen gleich freisetzen kann in den Weltmeeren und in innerhalb kürzester Zeit sind die PET-Flaschen alle verschwunden?
Ja, ganz bestimmt nicht, weil die Japaner haben eben gesehen, der Abbau dieses Kunststoffes ist sehr langsam. Das Bakterium wächst auch grundsätzlich, auch mit normalen Zuckern, was sie sonst so futtern, relativ langsam. Das wird also nicht ratzfatz passieren, dass die Kunststoffflaschen aus PET verschwinden. Sonst hätten die das Bakterium auch viel leichter gefunden. Die haben über 5 Jahre gebraucht, um dieses Bakterium zu identifizieren und dann genauer zu analysieren. Hinzu kommt natürlich noch, PET ist nur einer von ganz vielen Kunststoffen. Wir haben jetzt also in der Natur ein Bakterium gefunden, das in der Lage ist, genau diesen Kunststoff abzubauen. Das hilft natürlich noch nicht bei anderen Kunststoffen wie Polypropylen oder Polystyrol.
Um jetzt vielleicht sozusagen den Horizont nochmal in Betracht zu ziehen, wäre es jetzt auch vorstellbar, dass sich Bakterien finden oder aufgrund dieser Erkenntnisse über dieses Bakterium auch andere Plastikstoffe zersetzt werden könnten durch Bakterien?
Ja, das ist natürlich auch für die Wissenschaftler hochinteressant, wenn wir jetzt wissen, dass es Bakterien gibt, die sich durch natürliche Evolution entwickelt haben, um PET abzubauen, dann gibt es ja auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es eben auch andere Mikroorganismen gibt, die andere Kunststoffe verwerten können. Da gibt es auch schon erste Hinweise. Es wurde zum Beispiel ein Regenwurm gefunden, der in seinem Verdauungstrakt Bakterien hat, die wiederum Polystyrol, ich sag mal etwas anknabbern können, aber zumindest auch Enzyme haben, um Polystyrol in die Monomere zu zerlegen. Und für Polyurethan wurden auch schon Pilze gefunden, die Polyurethan abbauen können.
Um nochmal auf diesen Durchbruch meiner Eingangsfrage zurückzukommen, ist das jetzt wirklich eine bahnbrechende Erkenntnis?
Die ist schon bahnbrechend, weil wir eben wissen, dass die Evolution dafür gesorgt hat, dass es dieses Bakterium gibt, das auf PET wachsen kann. Das ist sehr interessant aus Sicht der Grundlagenforschung. Wie funktioniert Evolution? PET gibt es erst seit 70 Jahren. Das heißt, in der Natur kam der Stoff bislang vorher nicht vor. Und das Bakterium muss eben sich adaptiert haben an diese neue Nahrungsquelle. Ein anderer wichtiger Punkt ist natürlich, können wir damit das Problem des Plastiks in den Weltmeeren lösen? Sicherlich nicht besonders schnell, aber es macht auf jeden Fall Hoffnung. Denn die Wahrscheinlichkeit ist nun auch da, dass man auch in den Ozeanen, in der Nordsee oder in der Ostsee, Mikroorganismen finden kann, die eben auch solche Abbauwege beinhalten und eben bestimmte Kunststoffe abbauen. Das ist allerdings noch überhaupt nicht erforscht.
Professor Uwe Bornscheuer von der Uni Greifswald im Gespräch mit NDR 90,3. Was ist für die Menschheit der greifbare Nutzen deiner Erkenntnisse über den Stoffwechsel von Wirbellosen im Amazonasbecken? Jeder Wissenschaftler kennt das. Auf Partys in der Nachbarschaft wird er gerne nach der Relevanz seiner Untersuchung gefragt. Die Forschung gerne unter diesen Elfenbeinturm-Generalverdacht gestellt. Vielleicht nicht immer zu Unrecht, aber nun gibt es da einen Meeresforscher in Kiel, der konnte ganz klar sagen, Leute, was wir hier rausfinden, das braucht ihr. Und fand trotzdem kein Gehör. Zunächst, Kerstin von Stürmer hat die ganze Geschichte.
Anton Eisenhauer, Professor für marine Geochemie. So steht's an seiner Tür im Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel. Sein Forschungsgebiet, das sind die kleinsten Teile in den Meeren.
Wir interessieren uns natürlich für die Spurenelemente im Ozean, weil Spurenelemente im Ozean für alle Lebensvorgänge bei den marinen Lebewesen wichtig sind. Nun aber ist es so, dass natürlich alles Leben aus dem Meer kommt und alles, was im Meer wichtig ist, Spurenelemente, natürlich auch im Menschen wichtig ist.
Und hier beim Menschen wurde er fündig. Anton Eisenhauer schlug die Brücke von der Ozeanforschung zur Humanmedizin. Über das Spurenelement Calcium.
Durch die Entwicklung von neuen Methoden, die eigentlich primär für den Ozean, für die Ozeanforschung gedacht war, sich dann aber herausgestellt hat, dass man sie auch für die Humanmedizin verwenden kann, eröffnet dann neue Möglichkeiten. Und das habe ich versucht darzustellen, sodass man mit der Messung eben von Calciumisotopen im Urin, dass wir da eine klare Aussage über die Calciumbilanz im menschlichen Körper machen können.
Und das dient zur Früherkennung, zum Beispiel von Krebs oder Osteoporose.
Also es eröffnet die Möglichkeit, dass man kalziumbezogene Krankheiten wie Osteoporose und andere Krankheiten viel früher detektieren kann um diese dann gleich behandeln zu können. Die bisherigen Verfahren sind viel zu unspezifisch und sagen wir unsensitiv, dass Osteoporose im frühen Stadium schon erkannt werden kann.
Sagt der Ozeanforscher Anton Eisenhauer. Die Mediziner allerdings waren weit skeptischer. Getreu dem Motto, Schuster, bleib bei deinen Leisten.
Es hat aber Jahre gedauert, bis man eigentlich entsprechende Kollegen gefunden hat in der Medizin, die sich dafür interessieren. Auch die Publikationslage war schwer. Wir haben zum Beispiel für den ersten Artikel sage und schreibe 25 Journale anschreiben müssen, die das alles zwar interessant fanden, aber immer gesagt haben, nö, das passt nicht so richtig in unser Portfolio der Veröffentlichungen, weil wie kann es sein, dass ein mariner Geochemiker plötzlich in der Humanmedizin wildert und hier sich anmaßt, Therapiemöglichkeiten zu finden.
Jetzt allerdings ist Bewegung in das Projekt gekommen, im Uniklinikum Schleswig-Holstein in Kiel.
Ich bin dankbar, dass wir Partner im UKSH gefunden haben mit Dr. Michael Müller, dem stellvertretenden Leiter der Unfallklinik. Mit ihm zusammen und mit Personal, das wir einstellen werden, werden wir eine relativ umfangreiche klinische Studie durchführen, um die Diskriminierungsfähigkeit, also den Einsatzfähigkeit dieser Calcium-Isotopentechnik im klinischen Alltag zu testen, zu überprüfen.
Forschung aus dem Meer zum Wohle des Menschen. Vielleicht gibt es bald schon bessere Früherkennungsmöglichkeiten dank der Calciummarker des Meeresforschers Anton Eisenhauer.
Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und jetzt wollen wir mal über ein UFO reden. Ja. Ein UFO. Aber dabei geht es nicht um außerirdische Lebensform, eher um unterwasserische, wenn Sie so wollen. UFO, das steht für Unterwasserfischobservatorium und genau das ist bei uns in Hamburg entwickelt worden. Dietrich Lehmann weiß mehr darüber.
Nein, wie eine fliegende Untertasse sieht das Hamburger UFO nun wirklich nicht aus. Eher schon wie ein riesiges Dreibein, wie ein Stativ aus Edelstahl, dem man drei Teller unter die Füße geschnallt hat. Entwickelt wurde das Unterwasser-Fisch-Observatorium am Thünen-Institut für Seefischerei an der Palmaille von Professor Joachim Gröger.
Das ist Hightech pur und zwar deswegen, weil es nicht nur auf diese Teller und auf dieses Gestell ankommt, sondern wir haben also hochmoderne Sensorik eingebaut.
Kern und entscheidend für die gesamte Fischbeobachtung in freier Natur, ein Sonargerät.
Im Sonar können wir zunächst mal erkennen, ob da irgendwelche anderen Objekte als Flugobjekte sind, also schwimmende Objekte wie Fische, Säuger, Tintenfische und so weiter. Wobei wir nicht genau wissen, was es dann ist im Sonar. Aber das können wir eben halt über die Optik auflösen. Und die Optik bietet eben dadurch, dass wir eine Stereooptik haben, auch die Möglichkeit, Entfernung noch zu messen zum Fisch, die Fläche des Fisches zu messen und auch das Volumen des Fisches zu messen.
Das sind Daten, die notwendig sind, um überhaupt zu verstehen, wo es wie viele Fische gibt, wie sich die Population entwickelt und so weiter. Bislang ging das nur dadurch, dass Fische und andere Lebewesen mit Netzen gefangen werden, so Biologe Gröger.
Das läuft genau wie bei einem Fischkutter ab. Das machen wir mit Forschungsschiffen. Da schickt man die Forschungsschiffe auf bestimmte Stationen, einem Netz folgend sozusagen. Die werden vorher festgelegt. Und dann setzt man das Netz für eine halbe Stunde aus, zieht das Netz, holt das Netz dann wieder rein und dann hat man eben halt den Sack voller Fische oder auch nicht. Und man schaut sich dann anschließend die Fische an, die in dem Netz sind.
Und diese Daten werden dann dazu genutzt, um einmal im Jahr auf wissenschaftlicher Basis international verbindliche Fangquoten festzulegen.
Das macht der Internationale Rat für Meeresforschung in Kopenhagen. Dort werden die ganzen Daten zusammengetragen und dann evaluiert und dann macht man entsprechend diese Berechnung. Und man nutzt zusätzlich noch die Fangstatistik, die sich aus den Fängen der kommerziellen Schiffe ergibt. Die müssen sogenannte Logbücher führen und die Einträge gehen sozusagen in die Fangstatistik rein. Und mit so einem Gerät, wie wir es haben, kann man natürlich diese gesamte Dynamik, also die Veränderungen, die sozusagen übers Jahr hin verlaufen, auch die uns anzeigen, ob tatsächlich signifikante Veränderungen gegenüber den Vorjahren verlaufen und so weiter, die kann man natürlich damit viel, viel besser erfassen, als wenn man das über die Surveys macht.
Das UFO, das Unterwasserfischobservatorium, hat nicht nur Chancen in den deutschen und nordeuropäischen Gewässern, sondern besonders in südlichen Gefilden, glaubt Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt. Anders als im Nordostatlantik, in Nord- und Ostsee gibt es dort kaum verbindliche Fangquoten.
Also bei allem Respekt zwischen Nord und Süd muss man schon feststellen, dass wir unsere Fischbestände in unseren Bereichen auch mit den nicht-europäischen, also nicht-EU-Nachbarn, denn Norwegen und Island, zwischenzeitlich in eine gute Nachhaltigkeit gebracht haben. Und insofern ist das, was wir auch mit dem UFO machen, eigentlich Exportartikel. Das wird sicherlich auch in den wärmeren Gewässern des Mittelmeers auch in der Lage sein, zu überwachen. Und ich glaube, das wäre gut, wenn wir mit unseren guten Erfahrungen auch andere in Europa teilhaben lassen könnten.
Noch aber gibt es das UFO nicht in Serie. Das Unterwasserfischobservatorium hat immerhin erste Tests bestanden, soll demnächst für mehrere Monate in der Kieler Bucht ausgesetzt werden, als Langzeittest. Das erste UFO hat noch eine Millionensumme verschlungen. Wenn es in Serie geht, sind einige 100.000 Euro als Preis realistisch, glaubt Fischereibiologe Gröger. Dafür gibt's dann nicht nur das UFO mit Sonar, Kameras, Sensoren und eingebautem Rechner. Als Serienausstattung hat das UFO auch Scheibenwischer.
Diesen Scheibenwischer brauchen wir für die Optik, also für die Stereokameras. Für die Akustik ist es eigentlich egal. Aber es ist so, dass sich alle möglichen Organismen auf die entsprechenden Oberflächen, die man abstellt, sozusagen ransetzen. Wir kennen das, wenn wir eine längere Zeit mal irgendwelche Seile oder was auch immer im Wasser hatten, dann setzen sich da Muscheln beispielsweise ran. Das wird immer dichter und das können richtig dicke Stränge werden. Und so ähnlich funktioniert das auch auf der Optik. Und wenn die sich auch vor die Linse setzen, dann können wir nachher irgendwann gar nichts mehr erkennen.
Und wenn es heute bei uns um Neues aus der Meeresforschung geht, kommen wir natürlich nicht daran vorbei, was da neulich aus der CDU-CSU-Bundestagsfraktion zu vernehmen war. Man will im Bundeshaushalt 2017 9 Millionen Euro vorsehen für ein in Hamburg zu schaffendes deutsches maritimes Forschungszentrum. Darüber sprach ich vor dieser Sendung mit Rüdiger Kruse, Hamburger Abgeordneter in Berlin. Ich habe den maritimen Berichterstatter der CDU gefragt, warum er sich für dieses Vorhaben einsetzt.
Weil es nicht so ist, dass man im Bereich Maritim nichts mehr zu forschen hätte, nur weil es Schiffe schon seit Ewigkeiten gibt. Ganz im Gegenteil, gerade auch vor den Fragestellungen der Klimadebatte ist hier ein Sektor, wo noch viel zu gewinnen ist und wo es sich lohnt zu investieren, auch damit Deutschland seine führende Rolle im Schiffsbau behält.
Aufgabe wird auch sein, die technologischen Fortschritte anderer Nationen zu beäugen, bewachen. Sind wir denn abgeschlagen? Brauchen wir das?
Nein, wir sind nicht abgeschlagen. Wir stehen ganz gut da. Nur das ist ja so, wenn man dann nichts tut, dann verliert man natürlich an Boden. Und es gibt jetzt Entwicklungen zum Beispiel im Motorenbereich, die Einführung von Flüssiggas in der Schifffahrt. Und da ist es wichtig, dass wir unseren Vorsprung, den wir in der Entwicklung haben, ausbauen und dass wir Innovation fördern und auch die Anwendung.
10 Mitarbeiter sind geplant, wenn es 2017 in Betrieb gehen soll. Ihr Vorbild ist das Deutsche Raumfahrtforschungszentrum. Da arbeiten rund 8.000 Leute. Wie deutlich das? Haben Sie sich mit dem Vorbild verhoben oder geht es nach dem Motto, jeder hat mal klein angefangen?
Also die Diskrepanz zwischen Luft- und Raumfahrt und Maritim ist schon recht groß. Bei Luft- und Raumfahrt investieren wir 1,3 Milliarden. Die, glaube ich, sind auch sehr gut investiert. Im Bereich der Maritimtechnik sind es 50 Millionen. Die 10 Leute, das ist das Anfangsteam. Man braucht etwa 3 Jahre, um das ganze Konzept aufzubauen. Ich glaube nicht, dass es nötig sein wird, in die Größenordnung von Luft- und Raumfahrt am Ende zu kommen. Aber wir müssen in die Qualität dieses Bereiches kommen und wir müssen die verschiedenen Ansätze, die es in dieser sehr mittelständischen Wirtschaft gibt, optimal kombinieren. Das Institut wird also wachsen und eine vernünftige Größe annehmen, die aber keinesfalls so riesig sein muss, dass es 8.000 Leute sind.
Der maritime Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Rüdiger Kruse im Gespräch mit NDR 90,3. Im Hamburger Hafenkonzert geht es heute einzig und allein um maritime Forschung. Herr Kruse, was wäre denn Ihr Herzensthema im Bereich der maritimen Forschung, das dadurch Synergieeffekte generieren soll und durch diese dann befördert werden soll?
Es gibt neben dem Umweltschutz bei den Schiffen ein Zukunftsthema, das ist der Tiefseebergbau. Und persönlich würde ich sagen, vielleicht wäre es am schönsten, wenn man die Tiefsee in Ruhe lässt, das wird aber nicht passieren. Und dann möchte ich, dass das mit dem bestmöglichen Umweltstandard geschieht. Und da habe ich großes Zutrauen, dass eine Entwicklung aus Deutschland diesem gerecht werden würde. Und dieses Neuland zu betreten, eine Sache übrigens, die vor 30 Jahren schon mal aktuell war, das ist ein Ziel, wo wir wirklich auch mit den Gebieten, die wir jetzt zugeteilt bekommen haben, zeigen können, dass man umweltschonend auch dieses neue Feld bearbeiten kann.
Da haben Sie es mit mächtigen Mitspielern zu tun. Glauben Sie, dass wir als Deutschland da Standards setzen können?
Davon bin ich überzeugt, weil in Sachen Maschinenbau wir nach wie vor führend sind. Wir haben auch die Spezialfirmen, die in diesem Sektor bereits arbeiten. Wir haben einen großen Vorsprung gewonnen durch unsere Offshore-Windenergie, zum Beispiel auch durch alternative Verfahren, eben nicht zu Rammen, was Sie interessanterweise noch auf dem amerikanischen Kontinent die Rammwelle spüren, sondern eben mit Bohrtechnik zu arbeiten, die nur 750 Meter Schaden sozusagen anrichten kann. Und diese Firmen sind hochgradig spezialisiert. Es ist aber so, wir haben heute keinen oder kaum einen Konzern, der so groß ist, dass er ein integrativer Technologiekonzern ist, außer vielleicht Siemens. Und an diesem Sektor eben anzusetzen, die vielen Kleinen zu bündeln, um dann die Marktkraft, die sie heute haben, wirklich aufs Feld zu bringen.
Der maritime Berichterstatter der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Rüdiger Kruse im Gespräch mit NDR 90,3 im Hamburger Hafenkonzert widmen wir uns heute Neuem aus der Meeresforschung. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und es war hier die Nachricht von der Küste zu Beginn des Jahres. Fast 20 Wale strandeten an der deutschen Nordseeküste. Die meisten von ihnen starben. Darunter allein 13 Meeressäuger im Watt an der schleswig-holsteinischen Küste. Die Tiere wurden untersucht. An der Tierärztlichen Hochschule Hannover und bei Geomar in Kiel wollte man die Ursachen des Walsterbens klären. Kerstin von Stürmer berichtet.
Das Jahr 2016 begann im Norden mit schlechten Nachrichten. Im Januar und Februar gab es immer wieder tote Wale an der Nordseeküste. Ein bedrückendes, ja beängstigendes Bild. Diese bis zu 18 Meter langen Kolosse, die regungslos am Strand im Watt lagen. Die Meeressäuger mussten schnell entsorgt werden, sollten vorher aber genau untersucht werden. Ursula Siebert von der Tierärztlichen Hochschule Hannover war eine der Wissenschaftlerinnen vor Ort.
Wir vermessen die Tiere dann ganz genau, nehmen Fotos, dokumentieren alles von außen und dann werden die Tiere komplett aufgeschnitten, die Organe herausgeholt und die Organe alle genau betrachtet und es werden viele Proben für weiterführende Untersuchungen genommen.
Schwierig dabei ist nicht nur die Größe der Tiere, auch der Geruch der verwesenden Kadaver belastet.
Wir sezieren ja diese Größe an Tieren Gott sei Dank im Freien, sodass dann immer auch etwas Wind weht und von daher die Geruchsbelastung nicht so hoch wäre wie in einem geschlossenen Raum. Aber dennoch ist es natürlich erheblich. Man muss jetzt sagen, dass das menschliche Geruchsorgan etwas adaptiert, sodass man dann nach einer Weile, wenn man daneben steht, das gar nicht mehr so intensiv riecht.
Aber es ist tatsächlich bei aller Tragik der Ereignisse eine einmalige Gelegenheit, so viele der größten Meeressäugetiere zu untersuchen. Ursula Siebert und ihre Kollegen hatten schnell die Ursache der Todesfälle gefunden, quasi im Ausschlussverfahren.
Gestorben sind sie dadurch, dass sie letztendlich an Land an einem sogenannten Herz-Kreislauf-Versagen zu Tode gekommen sind, was in dem Falle auf den Strandungsprozess an und für sich zurückzuführen ist. Wir können aufgrund der sehr ausführlichen Untersuchungen, die vom Land Schleswig-Holstein finanziert wurden, sagen, dass die Tiere gesund waren überwiegend. Sie hatten keine Anzeichen für ein Trauma oder Infektionserkrankungen. Es waren gut genährte Jungbullen, die vom Alter her 10 bis 15 Jahre einfach noch sehr jung waren und hier im Wattenmeer tragischerweise gestrandet sind.
Uwe Piatkowski vom Geomar-Helmholtz-Zentrum in Kiel hat sich bei der Untersuchung der Pottwale vor allem um deren Mageninhalt gekümmert. Die jungen Tiere, quasi im Teenageralter, hatten den Bauch voll mit Tintenfischen, gefressen auf ihrer Reise von Nord nach Süd.
Die kommen ja von den Azoren, schwimmen also so im Sommer, Herbst Richtung europäisches Nordmeer. Das machen muss die Jungbullen, also die Bachelors, die also jetzt noch auch die höchste Wachstumsrate wahrscheinlich haben. Die brauchen sehr viel mehr Nahrung als wahrscheinlich alte Bullen oder als die anderen jungen Tiere, die zu Hause bleiben bei den Azoren, schwimmen also dort hoch und fressen also vor Island und vor der norwegischen Küste hauptsächlich diese Kalmare.
Und irgendwo zwischen dem Nordmeer und den Azoren sind die Tiere falsch abgebogen. Schuld daran sind möglicherweise Stürme oder eben Tintenfischschwärme, denen die noch unerfahrenen Wale gefolgt sind. Und erst einmal im flachen Nordseewasser
versagte ihr Echosystem.
Das Echoortungssystem der Pottwale ist auf tiefere Gewässer ausgelegt. Sie stranden dann hier in der Nordsee und insbesondere im Wattenmeer sehr leicht, weil sie sich nicht mehr orientieren können. Das heißt, diese Gewässer werden für die Tiere zu einer Art Falle. Und wenn sie einmal hier drinne sind, dann ist die Chance recht gering, dass sie wieder herauskommen.
Die Wale auf dem Sand erdrückt von ihrem eigenen Körpergewicht. Aber einige der Tiere wären vermutlich an Zivilisationskrankheiten gestorben, hervorgerufen durch den Müll im Meer. Denn im Magen der Tiere fanden die Wissenschaftler unter anderem ein 13 Meter langes Fischernetz, ein etwa 60 Zentimeter großes Plastikteil einer Autokarosserie, Reste von Plastikeimern oder auch Kaffeekapseln. Für Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck zeigt dies deutlichen Handlungsbedarf.
Ja, Müll im Meer ist seit langem ein großes Thema. Wir haben wirklich eine Verschmutzung durch Plastik der Meere, die gigantisches Ausmaß erreicht hat, bezogen auf den Zustand der Weltmeere. Und wenn wir über die Wale reden, müssen wir ja über die Weltmeere reden, sind wir erst am Anfang. Das ist, denke ich, ein großer Auftrag für die entwickelten Länder, da anzusetzen, vernünftig gebaute Entsorgungssysteme, Abfallsysteme, Recycling-Systeme zu entwickeln, damit die Meere sich wieder ein bisschen erholen können.
Die Wale sind vom Strand verschwunden. Die Kadaver wurden wissenschaftlich untersucht. Die Skelette, sie landen in maritimen Einrichtungen im Norden, unter anderem in Stralsund und in Tönning.
Bei uns geht es heute um die Meeresforschung. Erste Adresse in Hamburg, natürlich das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in der Bernhard-Nocht-Straße. Zahllose Forscher stützen sich auf Daten, die hier gesammelt werden. Und da ist die Frage, wie genau läuft das eigentlich mit der Informationsübermittlung? Eins ist klar, wo früher noch Anfragen per Post kamen, läuft heute alles digital über Datenbanken. Petra Volkwarzen dazu.
Bernd Brügge und seine Kollegen sind Sammler im Dienste der Meereskunde, Datensammler. Der Ozeanograf leitet die Abteilung Meereskunde beim BSH. Ob Wassertemperatur, Strömung oder Nährstoffgehalt im Meer, unzählige Informationen laufen beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie zusammen.
Ja, in erster Linie sammeln wir natürlich die Daten, die wir selbst sammeln, für uns selbst, um unsere Aufgaben zu erfüllen, die sehr vielfältig sind. Zum Beispiel geben wir Auskunft über den aktuellen Zustand von Nordsee und Ostsee. Und dafür sammeln wir sehr umfangreich meeresphysikalische Daten und meereschemische Daten. Also was ist im Meer drin an Schadstoffen, an Nährstoffen. Und diese qualitätsgesicherten Daten werden dann natürlich auch über geeignete Portale Nutzern zur Verfügung gestellt. Die sind ja mit Steuergeldern erhoben und deswegen stehen sie auch allen kostenfrei zur Verfügung.
GeoSeaPortal heißt die Internetseite des BSH, die jeder aufrufen kann. Die Seite kann schon genutzt werden, ist aber noch im Aufbau. Darüber hinaus geht es darum, sich mit anderen Institutionen in Deutschland und weltweit zu vernetzen.
Diese Daten nutzerfreundlich bereitzustellen, das ist mehr Aufwand, als man vielleicht hinter so einem Portal denkt. Diese Datenbanken und die Speicherung in den Datenbanken, das entsteht immer lokal, sowohl bei uns im Haus als auch natürlich in anderen Institutionen. Und dann muss man sich hausintern, aber auch mit anderen Institutionen, sowohl national als auch international, einigen auf sogenannte Standards. Das heißt, in welchen Datenformaten werden die Daten vorgehalten? Ja, und was eigentlich ganz einfach sich anhört, wie benenne ich denn eine bestimmte Variable? Zum Beispiel, wenn ich eine Wassertemperatur messe, nenne ich sie Wassertemperatur oder im Englischen W-Temp oder sonst was. Da gibt es 100 verschiedene Möglichkeiten und darauf muss man sich national und international einigen. Und das ist nach wie vor eine Herausforderung.
Nutzer der Daten sind Fachbehörden genauso wie Wissenschaftler. Die Daten, die das BSH selbst nutzt und anderen zur Verfügung stellt, werden auf unterschiedliche Art und Weise gesammelt. Zum einen durch regelmäßige automatische Messungen. Das Modell einer sogenannten MARNET-Station hat Bernd Brügge in seinem Büro. Eine fest installierte Boje mit einer ganzen Kette von Sensoren,
die dann Temperatur, Salzgehalt, aber auch Radioaktivität, Sauerstoff, solche Sachen, Strömung messen. Die Daten werden dann auf der Station von einem Bordrechner erfasst und einmal in der Stunde über den Satelliten dann zu uns ins Haus gesendet, wo wir sie dann gleich automatisch weiterverarbeiten und als Rohdaten dann auch gleich ins Netz stellen. Also Sie können die quasi 10 Minuten, nachdem das gemessen worden ist, können Sie das auch dann schon im Internet sehen.
Automatische Messungen sind das eine, das andere Messergebnisse, die Wissenschaftler zum Beispiel auf Exkursionen zusammentragen. Sieglinde Weigelt-Krenz ist regelmäßig für das BSH unterwegs. Sie beschäftigt sich mit dem Nährstoffgehalt im Meer.
Diese Wasserproben werden im Rahmen der Monitoringfahrten dann genommen und dann im Labor aufgearbeitet. Die Ergebnisse, die fließen dann zuerst in eine eigene Datenbank, Deutsches Ozeanografisches Datenzentrum, und von da aus werden sie dann weitergegeben an die MUDAP bei der Bundesanstalt für Gewässerkunde in Koblenz. MUDAP heißt Meeresumweltdatenbank. Von da werden die Daten dann weitergegeben an die ICES-Datenbank, International Council for the Exploration of the Sea.
Informationen sammeln und sie anderen zur Verfügung stellen. Für die Mitarbeiter des BSH keine neue Aufgabe, aber eine, die sich mit den Möglichkeiten und Anforderungen des digitalen Zeitalters gehörig verändert hat.
Früher hat man hier ans Deutsche Ozeanografische Datenzentrum einen netten Brief geschrieben. Ich hätte gerne die Daten der Meteorreise von, was weiß ich, 1927 oder sowas. Und irgendwann hat man dann ein Magnetband oder irgendwas gekriegt, wo die Daten drauf waren. Jetzt erwartet der Nutzer, dass er das auf Mausklick zur Verfügung hat. Also 3 Mausklicks muss ich da sein. Das ist immer das, was die Nutzer uns sagen.
geocportal.de. Das ist die Internetseite, wo Sie mit Ihrer Maus dann klicken können. Das war Petra Volkwarzen mit einem Beitrag zur Datenveröffentlichung des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie. Soweit für heute. Tschüss, sagt Jan Graf.
Ein Podcast von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.
Meine Stadt.
Mein Lieblingsmix.